Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich habe ein Thema auf dem Herzen, wo ich euch gerne mit hineinnehmen möchte, und zwar der Auftrag, den Jesus dir und mir gegeben hat, Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Okay, das trifft dich heute Morgen. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann bist du mit involviert. Und wenn du nicht Jesus im Herzen hast, dann bist du auch mit involviert. Und das erkläre ich. Ich habe mit 12 Jahren mein Leben Jesus Christus gegeben. Und ich kann euch sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Menschen haben mir von Jesus erzählt. Ich habe erkannt, dass es ihn wirklich gibt, dass ich von Gott getrennt bin, aber dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat am Kreuz, dass er meine Schuld getragen hat. Ich habe ihn zum Herrn und Retter in mein Leben aufgenommen und ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Ich weiß, dass Jesus mich führt und mich leitet. Er hat einen guten Plan für mein Leben und egal wie die Umstände sind, ich kann ihm vertrauen, dass er mit mir das Leben lebt bis zu meinem letzten Atemzug. Was ist eigentlich Jüngerschaft? Und ich habe ein schönes Zitat mitgebracht, was das erklärt, von Dallas Willard, ein Christ und Schriftsteller, der gesagt hat: Wenn ich ein Jünger Jesu bin, bedeutet das, ich bin mit ihm, um von ihm zu lernen, wie Jesus sein kann. Jüngerschaft bedeutet Jesus nachfolgen, bedeutet von Jesus lernen, von ihm hören und das tun, was er sagt. Mehr werden wie Jesus in meinem Reden, in meinem Denken, in meinem Handeln. So, wie kannst du andere zu Jüngern machen? Und ich will diesen Auftrag vorlesen, den Jesus uns gegeben hat, Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu ihnen, den Jüngern, und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also, Jesus beruft und beauftragt seine Jünger, die an ihn glauben, dich und mich, hinzugehen, von Jesus mitzuteilen, auf ihn hinzuweisen. Letztendlich bist du und ich, sind wir Hinweisschilder auf Jesus Christus. Wenn du eine Sache heute mitnimmst, du bist ein Hinweisschild auf Jesus. Und dass wir die an Jesus glauben, auch taufen. Das ist Teil des Auftrags und das machen wir heute Nachmittag, ein Teil von Jüngerschaft. Wir taufen die an Jesus glauben. Jesus gibt uns dazu alle Power, alle Ressourcen, die dafür nötig sind, und er ist in jeder Sekunde mit uns, mit dir. Also bei Jüngerschaft geht es darum, Menschen zu Jesus zu führen, damit sie ihn kennenlernen, damit sie ihm für ihr Leben vertrauen, damit sie ihn ehren, ihn lieben und letztendlich das tun, was er sagt. Wir rufen nicht Menschen zuerst zu irgendeiner Kirche, zu irgendeiner Gemeinde oder zu irgendeinem Wertesystem, sondern zuerst rufen wir Menschen in die Beziehung zu Jesus Christus. Und daraus erfolgt sich ein Wertesystem. Denn Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also es geht zuerst um die Beziehung und durch die Beziehung wird mir wichtig, was Jesus wichtig wird. Jesus rief die Jünger zu sich, dass sie bei ihm sein sollten. Und als Menschen dann in der Urgemeinde zum Glauben kamen, wurden sie zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde hinzugetan, wo sie im Glauben wachsen konnten und wo Jüngerschaft passierte. Das ist das, was auch wir auf dem Herzen haben und tun. Und dabei geht es zum einen, Jüngerschaft fängt schon da an, dass ich überhaupt Menschen von Jesus weitergebe. Wir denken oft, Christen zu Jüngern machen. Nein, Jüngerschaft fängt da an, wo jemand noch nicht an Jesus glaubt. Also Jüngerschaft quasi bei Nicht-Christen, um ihnen überhaupt mal mitzuteilen, dass es Jesus Christus gibt, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Also Menschen zu Jesus bringen. Und dann geht es darum, dass die an Jesus glauben, ihr Leben ihm gegeben haben, ihre Beziehung zu Jesus vertiefen. Und da heißt es dann Jüngerschaft mit Christen. Und ich möchte uns heute bewusst machen, dass jeder von uns dort eingebunden ist. Und wir finden zum Beispiel ein Wort des Paulus an die ganze Gemeinde in 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht in erster Linie an die Ältesten geschrieben, sondern an die ganze Gemeinde. Da heißt es: Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Okay, da sind wir alle angesprochen. Alle sind involviert in eine geistliche und seelische Fürsorge, in Jüngerschaft gegenseitig. Nicht nur Kleingruppenleiter, nicht nur irgendein Teamleiter, nicht nur älteste Diakone, sondern jeder, der an Jesus glaubt. Bestätigt wird es nochmal durch Kolosser 3, Vers 16. Da sagt Paulus, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Gegenseitig, dass ihr einander ermahnt, ermutigt, nämlich von den Werten von Jesus her. Was seine Gedanken sind, was er möchte, wie er das Leben für uns sieht. Aber ich möchte heute den Schwerpunkt darauf setzen, wie wir mit Menschen in Beziehung sind und reden können, die noch nicht an Jesus glauben. Und da möchte ich mit euch hineinschauen in eine Begegnung, die Jesus hatte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und ich war so begeistert von dieser Geschichte, wie Jesus mit ihr gesprochen hat, wo ich denke, dass wir sehr viel daraus lernen können, wie wir im Alltag mit unseren Freunden, Nachbarn, Kollegen, Kommilitonen und so weiter ins Gespräch über Jesus kommen können. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Ich wage mit uns diese Geschichte, auch wenn sie ein bisschen länger ist, aber ich möchte mit uns dann kurz ein paar Elemente anschauen, die wir hier von Jesus lernen können. Okay, steigen wir ein. Johannes 4 ab Vers 4. Dabei fühlte er sich, Jesus, gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sichar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und nicht eine Samariterin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern oder Samaritern, je nach Beschreibung oder Aussprache. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet, ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Los, kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen drängten ihn die Jünger. Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht, fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte? Ich sage euch, blickt euch doch um und schaut die Felder an. Sie sind nämlich schon weiß für die Ernte. Wer sie einbringt, erhält Lohn. Er sammelt ja Frucht für das ewige Leben. Damit freut sich der, der gesät hat, zusammen mit dem, der erntet. Das Sprichwort trifft hier genau zu, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten schon deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn länger, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. So viele von uns werden diese Begebenheit kennen, vielleicht ist sie für einige neu. Aber ich möchte jetzt mit euch dort hineinspringen und ein paar interessante Elemente entdecken. Das erste ist, wie können wir mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, über Jesus reden? Das erste ist, mit Menschen connecten, die anders denken und leben. Jesus zog durch Samaria. Und Samaria war eine ganz andere Kultur. Denn Assyrer und Heiden mischten sich mit den Israeliten und verehrten neben dem Gott Jahwe, dem Gott Israels, auch andere Götter. Es war also nicht mehr ganz klar, dass Jahwe der alleinige Gott ist. Die Samariter waren sehr ungeliebt, ja, waren sogar Feinde Israels. Und jetzt sagt Jesus, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und meine Frage an dich, an mich heute Morgen ist, bist du offen für wo auch immer Gott dich hinsendet, so wie Jesus hier, als er sich gedrängt fühlte, durch Samaria zu gehen? Wärst du bereit, wenn Gott redet, an einen anderen Ort zu gehen? Wärst du bereit, mit Menschen zu connecten, die anders denken und leben als du? Die vielleicht in einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld nicht so akzeptiert werden, die vielleicht mehr Außenseiter sind? Vielleicht hast du gar keine Wahl und bist in der Schule, am Arbeitsplatz mit Menschen zusammengestellt, die du dir selber so nicht ausgesucht hast, wo du sagst, boah, die sind irgendwie so anders. Bist du offen für jeden, den Gott dir in den Weg stellt, wie Nachbarn, Freunde, Kollegen, Familienangehörige, Mitschüler, Kommilitonen? Für sozial Benachteiligte? Jemand, der mit Alkoholprobleme hat? Jemand, der in Drogen verstrickt ist? Jemand, der vielleicht keine Wohnung hat? Für ältere Menschen? Für jüngere Menschen? Für Arme? Für Reiche? Wie auch immer? Sind wir als Gemeinde offen für jeden, den Gott uns in die Gemeinde hineinbringen will? Stelle ich einfach mal so an mich, an uns, an euch die Frage. Also mit Menschen connecten, die anders denken und leben. Das Zweite, was wir sehen, ist, in Vers 6 bis 9, über Themen des normalen Lebens zu reden. Mein Jesus begegnet der Frau mitten im Alltag, mitten am Dorfbrunnen. Ja? So, früher war das in den Dörfern noch mehr gang und gäbe, dass man sich am Rathaus mitten im Dorf getroffen hat. Heutzutage werden dort noch Dorffeste gefeiert. Und Jesus begegnete der Frau mitten in den Herausforderungen und Bedürfnissen des Alltags. Er hat am Brunnen ausgeruht und war durstig. Jesus ist mit der Frau dann in Kontakt getreten und hat sie angesprochen. Er hat Initiative gezeigt. Er hat sich Zeit genommen, diese eine Frau in den Blick zu nehmen. Und was ich halt faszinierend finde, er hat nicht erstmal geistlich dahergeredet, ja, ist mit dem Messiasgewand gekommen und hat gesagt, oh, liebe Frau, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Benedeit seist du. Nein, er hat ein Ich-hab-Durst-Gespräch eröffnet. Einfach ein Smalltalk, etwas, was ihn gerade bewegt und beschäftigt hat. Und Jesus war mutig, weil es war revolutionär, dass er als Mann eine Frau angesprochen hat und dass er als Jude eine Samariterin angesprochen hat. Das zeigt mir, es braucht manchmal Mut und Einsatz, Menschen anzusprechen, die anders sind. Es braucht Mut und Einsatz, vielleicht heute Morgen jemanden mal anzusprechen, den ich noch gar nicht im Gottesdienst gesehen habe oder wo ich denke, ich will ihn lieber nicht ansprechen, dann sagt er mir, dass er schon 2 Jahre hier in die Gemeinde geht, das wäre ja peinlich. Selbst mir geht es manchmal so. Und wenn ich dich anspreche und als ob ich so tue, dass du das erste Mal da wärst, vergib mir. Mein Herz ist natürlich jeden irgendwo zu kennen, aber es ist natürlich nicht immer so möglich. Aber lass uns doch nicht abschrecken, einfach jemanden, den wir gar nicht kennen, ein freundliches Gesicht zuzuwenden und zu sagen, hallo, schön, dass du da bist. Es braucht manchmal Mut. Und da ist die Frage, wo hast du Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten? Wo hast du schon Beziehungen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Eben durch Familie, durch Beruf, durch die Uni, durch die Nachbarschaft. Vielleicht auch hier durch die Gemeinde, vielleicht auch in deiner kleinen Gruppe, in deinem Hauskreis. Und die Frage ist, nimmst du dir Zeit für ein Gespräch? Und wir haben alle viel zu tun, aber haben wir auch Zeit für Menschen, die Gott noch nicht kennen? Und oft geht es darum, über normale Dinge erstmal zu reden. Bevor wir nach Meißen gezogen sind und hier in Dresden umgezogen sind, da haben wir einen Nachbar kennengelernt und da hat sich ergeben, dass wir beide sehr Fußball interessiert sind und auch noch den gleichen Verein supporten. Und dann haben wir uns verabredet, zusammen Fußball zu schauen bei ihnen im Wohnzimmer. Und wir sitzen da. Und während wir da so sitzen, kommt man natürlich auch ins Gespräch über die normalen Dinge des Lebens. Ja, so was machst du beruflich und dies und das. Und da habe ich natürlich einen kleinen Vorteil, dass ich sagen kann, naja, ich bin Pastor. Bumm, bist du mitten im Gespräch. Ja, und dass ich an Gott glaube und dies und das und jenes. Und es gibt viele Gelegenheiten, wo wir mit Leuten grillen können, wo wir Geburtstage feiern können, wo wir über unsere Arbeit reden, über Schule, über Uni, über Hobbys, über Familie, vielleicht über Erziehungsfragen. Hey, man hat Teenies, ihr habt Teenies, wie geht ihr damit um? Vielleicht ist jemand krank, über Beziehungen kann man reden und so weiter. Hey, uns Christen beschäftigen doch genauso solche Themen wie Nicht-Christen auch. Und das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wo gibt es für dich persönlich diese Möglichkeit? Wo gibt es für uns als Gemeinde, als Kleingruppen die Möglichkeit, einfach Menschen einzuladen und mit ihnen einfach mal so ins Gespräch zu kommen? Und dann geht Jesus einen Schritt weiter, Vers 10 bis 15. Jetzt finden wir eine Überleitung in etwas Geistliches. Jesus nimmt die aktuelle Situation des Brunnens und des Dursthabens und bezieht es auf den Glauben. Er sagt, ich kenne Wasser, wo du keinen Durst mehr hast. Und er leitet das ewige Leben ein, was er als etwas Attraktives, als etwas Notwendiges darstellt. Die Frau denkt, er spricht immer noch über H2O, ja, Wasser, aber ist trotzdem offen. Sie ist interessiert. Sie sagt, na, wenn das so ein tolles Wasser ist, dann will ich das auch gerne haben. Und das finde ich so interessant. Ja, sie reden quasi noch aneinander vorbei. Aber das hält Jesus nicht ab, einfach auf sie einzugehen und weiter von dem zu erzählen, was er erklären möchte. Wo gibt es Ansatzpunkte in den Beziehungen, die du hast, wo du in einem normalen Gespräch Jesus mit hineinbringen kannst? Wo ist jemand offen für geistliche Themen, für Gott und die Welt? Vielleicht kommst du mit jemandem ins Gespräch über verschiedene Religionen, ja? Buddhismus, Islam und so weiter und so fort. Welche Möglichkeit hast du, Jesus Christus vorzustellen als der Weg, die Wahrheit und das Leben, als der Sohn Gottes, der zu Weihnachten geboren wurde? Oder jemand glaubt an Schicksal oder irgendwelche Glücksbringer und du kannst sagen, hey, ich habe einen Fels in der Brandung, der nie wankt, der immer verlässlich ist, das ist Jesus. Oder wenn es um Bedeutung von christlichen Feiertagen geht, ja, Weihnachten, Ostern, Reformation, ach, Halloween, hä, nee, hä, was? Ach, es gibt noch Reformationstag. Was bedeutet das? Hey, welche Gelegenheit, über Jesus zu reden? Vielleicht gibt es Leute, Nachbarn, Freunde, die über Herausforderungen reden, weil sie krank sind, wo du sagen kannst, hey, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der heilt. Wir hatten dann für unsere Nachbarn, die dann auch unsere Freunde geworden sind, die Frau von ihm, mit dem ich Fußball geschaut hatte, die hat erzählt, dass sie eine Bauchfellentzündung hat. Und ich hatte so diesen starken Impuls, einfach sie zu fragen, ob es okay wäre, dass ich für sie bete. Er hat gesagt, ja, kannst du machen. Da habe ich gefragt, wäre das auch okay, wenn ich meine Hand auf deine Schulter lege? Ich dachte, ja. Dann habe ich das gemacht. Und dann hat sie kurz danach erzählt, dass ihr ganz warm geworden ist. Und ihr Mann hat gesagt, das hast du dir bestimmt eingebildet. Und sie so, nein, es ist wirklich warm geworden. Ja, und Kathi so, ja, das ist Gott. Ja. Aber das fand ich stark, dass sie einfach eine unerklärliche Begegnung hatten. Muss ja noch nicht mal alles gerade verstehen. Es fängt oft damit an, dass man erstmal gar nichts versteht und sagt, hä, das passt gar nicht in mein Denkkonzept. Ja, so zeigt sich Gott oft. Passt ja gar nicht in mein Denkkonzept. Ja, genau. Wir haben es mit einem wunderbaren Gott zu tun. Ja. Oder jemand erzählt über Evolution und du kannst sagen, ich glaube, dass es einen Designer gibt, der das wirklich geschaffen hat. Oder jemand erzählt über Erziehung oder Beziehung und sagt, ja, ich habe jetzt schon die zweite Partnerschaft, dritte Partnerschaft. Und du kannst sagen, hey, ich glaube, dass es möglich ist, dass wir in einer gewissen Treue und Wahrhaftigkeit miteinander leben können, weil ich einen Gott kennengelernt habe, der auch mir treu ist. Also wo gibt es Möglichkeiten, Jesus in das normale Gespräch mit hineinzubringen? Wo gibt es auch für uns als Gemeinde Möglichkeiten, über Themen zu reden und anzubieten, die auch Nichtchristen interessieren? Haben wir auch schon gemacht zum Teil. Beziehungsseminare, Erziehungsseminare, Eltern-Kind-Treffen. Jetzt demnächst werden wir ein Seminar haben über Umgang mit Scheidung und Trennung. Hey, und das trifft Christen wie Nicht-Christen. Aber die Möglichkeit ist, wie Jesus darüber denkt, auch mit einzubringen. Wir haben im Abendgottesdienst die Encounter Night, wo es auch unter anderem über Schöpfungsthemen geht und hey, wie kann das sein, dass das und das so gemacht ist? Wie funktioniert das? So, und jetzt geht Jesus wieder einen Schritt weiter. In Vers 16 bis 19 lesen wir, dass Jesus jetzt ein prophetisches Wort, ein Wort Gottes spricht. Er spricht etwas Persönliches bei der Frau an, was Gott ihm gezeigt hat. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Oh. Woher weißt du das? Du bist ja ein Prophet. Jetzt wird der Glaube persönlich. Jetzt wird der Glaube erfahrbar. Jetzt wird der Glaube praktisch und konkret. Sie erlebt eine übernatürliche Realität Gottes, wo sie merkt, Moment mal, hier habe ich es nicht nur mit diesen Menschen zu tun, sondern mehr. Letztendlich geht es bei Jüngerschaft darum, die Wahrheit und Gottes Realität mitzugeben. Und hier meine Frage an dich. Wo zeigt der Heilige Geist dir irgendeine Sache für eine andere Person, die du weitergeben darfst, um der Person mitzuteilen, dass es einen Gott gibt, der diese Person kennt, der an dieser Person interessiert ist und der diese Person liebt? Und wo die Person merkt, wow, ja, das kannst du gar nicht wissen, aber wer weiß das dann? Ich war bei einem Jugendcamp und ich hatte einen Eindruck für eine junge Frau, für ein junges Mädel. Und ich wusste nicht, aus welcher Situation sie gerade kommt. Aber ich hatte so das starke Empfinden, dass sie ein Beziehungsproblem erlebt und dass Gott ihr aber sagen möchte, hey, vertraue mir. Und kurze Zeit später sagt sie mir, dass sich ihr Freund von ihr getrennt hat. Und jetzt erlebt sie, dass Gott sie in dieser Situation sieht und ihr zuspricht, vertraue mir, du bist nicht allein. Hey, und wenn wir das nicht nur auf Christen anwenden, sondern auch im Alltag einen Impuls vielleicht an jemanden geben, der Gott noch nicht kennt und dann auf einmal merkt, Moment, woher willst du das wissen, haben wir schon wieder einen Einstieg, über mehr zu reden. Wo hast du etwas mit Gott erlebt? Wo hast du Zeugnisse? Wo hast du Berichte, die du weitergeben kannst? Ein Wort aus der Bibel. Vielleicht spürst du jemanden für Heilung zu beten. Auch wie du lebst oder in gewissen Situationen mit Sachen umgehst, redet manchmal lauter als ein Wort. Wenn du 8 Stunden mit deinen Arbeitskollegen zusammen bist, dann kriegen die manches mehr mit als vielleicht das ein oder andere Wort. Und jetzt lesen wir in Vers 20 bis 25, dass die Frau offener wird. Und jetzt gibt es ein kleines theologisches Gespräch über Lobpreis und Anbetung. Ja, so, auch interessant. Und die Frau sagt, ja, da und da wird angebetet. Und dann erklärt Jesus, wie es in Zukunft läuft mit Anbetung. Und dann spricht sie selbst die Tatsache an, der Messias wird eines Tages kommen. Sie hält das Gespräch aufrecht. Sie ist offen und beschäftigt sich mehr und mehr mit diesem Jesus. Und jetzt ist meine Frage, wo sind Menschen in deinem Umfeld offen, mehr für Gott zu erfahren? Wo stellen Menschen Fragen? Und ich will dir sagen und dich ermutigen, investiere besonders in diese Menschen, wo du spürst, dass so ein Stück Tür offen gegangen ist. die immer wieder mal genau zuhören, wenn du irgendwas ansprichst. Das können nicht Christen sein, aber es können auch Christen sein, die mehr von Gott erfahren wollen. Das ist beides. Und die Zeit schreitet voran. Pass auf, gib mir noch 5 Minuten kurz. Doch, ich will eigentlich. Die Kathi hat einen kurzen... Ja. Die Kathi hat was auf Arbeit erlebt und ich dachte, das würde sehr gut jetzt kurz passen. Genau, einen kurzen Slot.
Okay, dann mache ich das doch. Also, ihr wisst, oder wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt. Ich arbeite in einer Schule. Ich bin Schulbegleiterin und unterstütze Kinder, die Schwierigkeiten haben, so mit dem Lernen und mit der Aufmerksamkeit, Konzentration. Und konkret mache ich das mit einem Jungen. Und wenn Krankheit ist, Praktikum ist, dann vertrete ich, wo auch immer. Und so habe ich eine Situation erlebt, dass ich ein blindes Mädchen begleiten durfte. Für 2 Tage sollte ich dort aushelfen. Und sie ist kein Christ zu dem Zeitpunkt. Und das Krasse ist gewesen, also für mich eine ganz krasse Erfahrung, ne, auch jemand von Geburt an Blindes zu begleiten, weil ich mich damit ja gar nicht auskenne. Und weshalb ich das erzähle, was ich gleich erzähle, ist, weil ich euch zeigen möchte, dass Gott die Sachen vorbereitet. Und wir dieses Sprungbrett nehmen dürfen und hineinspringen können in das, was er tun will. Er hat das Interesse, sich zu zeigen, sich erlebbar, erfahrbar zu machen. Und er gebraucht uns. Und wir dürfen das miterleben. Und das ist besser als jedes Abenteuerding. Oder vielleicht gleichzusetzen. Es ist auf alle Fälle ein mega Abenteuer. Und so war das auch bei diesem Mädchen. Und es ist so gewesen, dass sie mich an dem ersten Tag aus dem Nichts heraus, es gab keinen Anlass, gefragt hat, und beim Mittagessen, und woran glaubst du so? Und da dachte ich, also ist ja Quatsch, da jetzt komm, iss zu sagen. Lass uns nicht darüber reden, lass uns essen. Nein, sondern das ist das Sprungbrett gewesen. Und dann habe ich natürlich gesagt, also ich glaube nach Gott. Aha, warum? Und dann war ich wieder gefordert zu erklären, na, warum glaube ich denn an Gott? Und dann habe ich das gemacht, weil ich ihn erlebt habe. Und wie? Und so ging das weiter. Und dann habe ich so ein paar Sachen erzählt. Und dann war erstmal, gut, interessant. Der erste Tag war vorbei. Dann kam der zweite Tag und damit der letzte Tag. Und da hat sie frühst gleich beim Umziehen der Schuhe, in die Hausschuhe, erzählt sie so, dass sie einen Sorgenfresser zu Hause hat. Und das sind wohl, ich wusste gar nicht, was das ist, das sind wohl Kisten, wo man auf Zettel draufschreiben kann, das und das ist meine Sorge. Und dann tut man die dort rein und dann ist es erstmal weg. Und hoffentlich tut sich da auch was. Also diese Kiste frisst sozusagen den Sorgenzettel auf. Und dann fragt sie mich, und hast du das auch? Und dann habe ich gesagt, nee, also ich wusste ja gar nicht, was das ist. Aber weißt du, was ich habe? Jesus. Dem erzähle ich alles. Und dann merke ich auch, wie es mir leichter wird. Weil ich weiß, der ist so groß, der kann alle Sachen hinkriegen und sich drum kümmern. Und der hilft mir dabei. Aha. Okay, dann ging es weiter. Schule, Unterricht. Und sie musste einen Englisch-Test schreiben, eine Englisch-Klassenarbeit. Und das ist so bei Blinden, dass die, also sie ist da perfekt da drin, hat da mit ihrem Computer, mit Blindenschrift auch lesen. Und also ist alles quasi eingegeben in Computer und sie kriegt das dann vorgelesen. Und so kann sie auch Tests schreiben, dass sie quasi die Aufgaben vorgelesen kriegt und dann mit perfektem 10-Finger-System ihre Antworten schreibt. Jetzt ist es aber so gewesen, dass sie plötzlich total blockiert hat und überhaupt nicht bereit war, diese Arbeit zu schreiben. Und ich als Schulbegleiter habe dann die Aufgabe, sie dazu zu motivieren, zu gucken, was ist das Problem und wie kann ich sie doch dahin führen, dass sie das machen kann. Aber da ging kein Weg ran. Und weil das doch gestört hat, während die anderen schon angefangen haben zu schreiben, habe ich gedacht, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist das Einzige, was mir einfällt. Ich habe alles versucht. Ich kann nur noch, also beten. Beten ist das Einzige, was ich machen kann. Aber das kann ich nicht hier machen. Und da habe ich die Lehrerin gefragt, ob wir kurz mal rausgehen können, einfach so. Dann hat sie zugewilligt und dann bin ich mit ihr rausgegangen und habe ihr gesagt, weißt du was, ich kenne solche Situationen, wo einfach alles vorbei ist, wo nichts mehr hilft, wo ich total hilflos bin, keine Lösung habe. Und da bete ich und rede mit Gott. Und das würde ich gerne, wenn du das willst, für dich machen. Ich würde dich segnen und ich würde das und das und das sagen. Und segnen heißt Gutes aussprechen. Und das würde ich gerne machen. Möchtest du das? Und da sagt sie, okay, dann erlebe ich gleich mal, wie das so ist mit deinem Gott. Okay. Und gleichzeitig dachte ich, okay, Gott, jetzt musst du, jetzt bist du gefordert. Okay, hier will jemand wirklich wissen, genau jetzt bitte. So, und dann habe ich sie auch gefragt, ob ich die Hand auflegen kann. Hat sie ja gesagt. Und ich habe meine Augen zugemacht, totaler Quatsch. Aber auf alle Fälle habe ich dort gebetet, habe das gebetet, habe Amen gesagt. Und dann habe ich sie gefragt, und, wie geht's dir? Und da springt sie auf, also sie saß vorher, springt auf und sagt, siehst du doch, ich bin glücklich. Und ich stand so da und dachte, das kann's doch nicht sein. So einfach. Und dann ist sie, also hat gar nicht gewartet auf mich, ist in ihr Zimmer gegangen, hat sich hingesetzt und ich bin hinterher getippelt und habe mich hingesetzt. Und dann schreibt sie, als ob nichts gewesen wäre. So einfach. Und das macht Gott. Und Gott hat es vorbereitet. Und mir sind echt die Tränen gekommen, weil ich dachte, so einfach. Gottes tiefstes Interesse war, sich diesem Mädchen zu zeigen und erfahrbar und erlebbar zu machen. Und später habe ich sie dann ihrem Vater übergeben, die wird immer gebracht und abgeholt. Und dann habe ich so gesagt, ja, es lief gut. Und dann sagt sie, naja, es war da zwischendrin die Situation. Aber dann hat die Kathi für mich gebetet und dann war alles wieder gut. Ne? Also, es ist für sie, sie hat mit Gott nichts am Hut gehabt. Aber in diesen 2 Tagen sind so viele Sachen passiert und die hat alle Gott vorbereitet. Und ich durfte mich entscheiden, bin ich dabei oder nicht. Aber die Gelegenheit gab es. Und wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dann hätte Gott die nächste Gelegenheit vorbereitet. Also ich will euch einfach in diesem Sinne, wollen wir euch Mut machen. Gott bereitet Dinge vor. Seid dabei. Und wenn ihr Fehler macht, kein Ding, nächste Gelegenheit kommt. Ich habe jede Menge Fehler gemacht und erlebt. Aber Gott kann die Dinge wenden. Und Gott will mit uns zusammen diesen Weg gehen. Will uns gebrauchen, Partnerschaft. Ja.
Danke. Und das ist genau, um was es geht. Die Frau am Brunnen war vorbereitet. Die Frau am Brunnen war vorbereitet. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo dann Jesus ihr offenbart und zeigt, ich bin der Messias. Und das ist das Ziel von Jüngerschaft, Menschen zu Jesus zu führen, in eine Beziehung zu ihm, dass sie ihn selbst hören, selbst erleben und an ihn selbst glauben und seine Jünger werden. Und was passiert dann, wenn jemand Jesus kennenlernt, wenn ein Jünger wird? Dann wird er nicht nur ein Jünger, sondern er erzählt es anderen weiter. Die Frau rennt zu ihren Mitbewohnern und erzählt der ganzen Stadt, ey, da ist ein Mann, der hat mir erzählt, was ich getan habe. Und dann wurden die Menschen natürlich offen, sagten, hä, wer ist denn das? Und dann hatte Jesus die Chance, den ganzen Samaritern von ihm zu erzählen. Und die Frage ist, wo kannst du das, was du mit Jesus erlebt hast, anderen weitersagen? Wo kannst du der Jünger sein, der hingeht, in seinen Lebensbereich und einfach mitteilt, was Jesus getan hat. Und dann das Erstaunliche ist, die Samariter kamen selbst zum Glauben, weil sie Jesus selbst erlebt haben. Nicht mehr der Second-Hand-Glaube der Frau am Brunnen, sondern nun der First-Hand-Glaube von Jesus. Denn in Vers 42, da sagen sie, die Samariter, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jüngerschaft heißt, Menschen von Jesus abhängig machen, nicht von uns. Er gebraucht dich und mich, von Jesus weiterzuerzählen, mit dem Ziel, dass sie von Jesus abhängig sind, dass wir, dass du und ich von Jesus abhängig bin. Und gleichzeitig brauchen wir Gemeinde, brauchen wir einander, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu Jüngern zu machen, weil es Jesus ist, der durch uns redet, aber es ist immer Jesus, der das macht, dass Menschen in die Beziehung zu Jesus kommen. Weil wenn wir Menschen abhängig machen, dann ist es nicht mehr das, was Gott wollte, sondern wir sollen uns von Gott abhängig machen. Jesus möchte jeden, und das ist meine Message, meine Herzensbotschaft heute, möchte jeden einzelnen von euch, uns gebrauchen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann haben wir mit unseren Nachbarn, von denen ich eben gesprochen habe, die gute Freunde geworden sind, haben wir uns dann auch letztens vor einiger Zeit getroffen und haben ihnen die Story erzählt, dass wir wieder nach Dresden gekommen sind. Denn wir haben mit denen ja zusammen, bevor wir nach Meißen gezogen sind, mit denen in einem Haus gewohnt. Und das ist jetzt die letzte Geschichte, die ich noch erzählen will. Und wir sind gute Freunde geworden. Und dann musste ich ihnen aber erzählen, und meinem Freund, mit dem ich Fußball schaue, und das war wieder beim Fußball, dass wir von Dresden wegziehen nach Meißen. Und ich wusste, dass ihnen das schwerfallen würde, uns loszulassen. Aber Gott redet auch zu Menschen, die nicht an ihn glauben. Er war einfach vorbereitet. Und er selbst sprach an und sagt, ihr zieht weg. Da habe ich gesagt, ja, wir ziehen nach Meißen. Ich habe eine berufliche Veränderung. Also, wir spüren, dass Gott uns ruft. So, und ich habe es versucht, ein bisschen zu erklären. Und ich war dankbar, dass er vorbereitet war. Aber ich will euch was sagen. Wir haben dann weiter Kontakt gehalten und sie haben uns mal in Meißen besucht. Und dann hat er immer wieder etwas gesagt, das habe ich selbst Ben und René noch nicht erzählt, aber er hat immer was gesagt, das hat er auch schon vorher erzählt, so ein bisschen wie er ist, so, er hat ja nicht so die Erfahrung, wie so das läuft, dass man neuer Pastor wird und so weiter und so fort, aber er hat so von sich so halb Spaß gesagt, André, ihr kommt wieder zurück, ihr werdet wieder zurückkommen. Du kannst ja da dem Pastor einfach sagen und fragen, dass du das ja auch machen kannst. Das hat er auch schon gesagt, bevor wir nach Meißen gezogen haben. Er hat immer gesagt, du kannst ja. Und wisst ihr was, ich habe gedacht, Gott redet durch den prophetisch. Ich kann jetzt einfach nicht so hingehen. Ja, mal gucken und so. Und dann, als es feststand, dass wir zurückkommen nach Dresden, dann haben wir den beiden, dem Ehepaar, erzählt, ja, dass wir eine Begegnung hatten, halt mit dem Pastor, zusammen im Wohnzimmer sitzen und dass wir unabhängig voneinander den gleichen Gedanken hatten, wieder zurück nach Dresden zu kommen und tatsächlich, dass wir die Leitung der Gemeinde übernehmen. Und er sitzt dort und sagt, ich krieg Gänsehaut. Ja. Und das hat mich so ermutigt und inspiriert. Und ich will euch einfach sagen, hey, da, wo ihr schon in Beziehungen, in Freundschaften seid, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, Nachbar X zum Grillen diesen Sommer einzuladen, dann macht das, okay? Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, jemanden, der Sport interessiert ist, dann ladet ihn doch vielleicht für einen Abend ein, Olympia anzugucken, Sprint oder was weiß ich. Und darüber kommt ihr ins Gespräch. Ich weiß nicht, was in eurem Kontext passt, aber Jesus hat dich und mich gerufen, dass wir nicht unter uns bleiben. Und ich sage das zuerst zu mir. Ich wünsche mir das mit viel mehr. Manchmal ist es ein bisschen schade, das hört sich jetzt echt doof an, aber es ist manchmal ein bisschen schade, wenn man Vollzeit in der Gemeinde ist, dann muss man andere Wege suchen, ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Deswegen ist es uns auch so wichtig, sich in der Schule mit zu engagieren oder wo auch immer. Vielleicht bist du Schulsprecher oder Klassensprecher oder was auch immer, Elternvertreter. Nutz die Chance, vielleicht bist du in irgendeinem Verein. Nutz die Chance, Jesus geht mit dir. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.